Ich grüße euch alle heute an unserem zweiten Advent zum Gottesdienst. Ich grüße auch die am Telefon oder am Laptop. Schön, dass wir noch beisammenkommen dürfen. Der Gottesdienst wollen wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Wochenspruch, der über diese Woche steht, ist in Lukas, Vers 28. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Rainer Wagner wird uns die Predigt halten zu dem Thema Mache dich auf und werde Licht. Ja, Licht haben wir hier am Tannenbaum, unserem Kreuz. Aber ja, wir sollen auch Licht sein für unsere Umwelt, für unseren Nächsten, für unsere Nachbarn. Ja, dass wir doch in dieser schwierigen Zeit auch ein gewisses Vorbild sein dürfen und ja, zeigen dürfen, dass Gott uns nahe ist und unser Licht und Heil ist. Das erste Lied, das wir singen wollen, Jesus, höchster Name, steht nicht im Buch drin. Ja, zu den Bekanntmachungen ist zu sagen, einladen möchte ich zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Auch der Mittwochsgottesdienst findet noch statt am Mittwoch, 19 Uhr. Die Teenies, die treffen sich ja, am Häusl oder per Internet. Die Kinderstunde muss leider ausfallen, der Krabbelkreis muss ausfallen. Ja. Ja, ansonsten die ganzen Veranstaltungen natürlich unter den gegebenen Umständen. Ob sich jetzt noch mal was ändert, das wissen wir jetzt noch nicht. Die Schriftlese möchte ich vorlesen aus Jesaja 60, die Verse 1 bis 6. Ja, und da wird auch beschrieben, schon von Jesaja, schon lange vor der Zeit, wo Jesus kommt, wie es sein wird. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Und deine Augen, hebe deine Augen auf und siehe umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und das Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken und die jungen Kamele aus Midian und Eva, sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Soweit das Wort aus Jesaja. Ja, Kindergottesdienst findet statt. Und ja, die Kinder sind eingeladen zum Kindergottesdienst. Und da möchte ich noch für die Kinder beten. Ja, Vater, hab Dank, dass du dies alles noch ermöglichst. Hab Dank, dass auch die Kinder in froher Erwartung sind und das Licht sehen, das aufgeht. Hab Dank, Herr Jesus, dass du mit einem jeden von uns bist, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Ja, segne und behüte du ganz besonders die kleinen Kinder, dass sie ja, das merken dürfen, dass du mit ihnen bist, ganz besonders. Und dass du ja, ihnen auch Freude schenkst und Liebe zu dir. Amen. Das nächste Lied, das wir singen wollen, ist das Lied 38. Sieh, dein König kommt zu dir. Thank you.
Ich habe länger überlegt bei diesem bekannten Bibelwort, das wir in der Lesung schon hörten, welche Überschrift man darüber setzen kann. Denn meistens versucht man ja so zu ergründen, was ist die Hauptaussage in einem bestimmten Wort, und die ist eigentlich auch die Botschaft, die weiterzugeben ist. Ansonsten würde man früher oder später über jedes Bibelwort dasselbe predigen, was so menschliche Gedanken sind, die einem gerade so durch den Kopf gehen. Und ich habe ein paar Mal hin und her erwogen, gibt es ein Thema, das über den Anfang des Verses 1 aus Jesaja 60 hinausgeht. Und ich habe dann das gemerkt, nein, eigentlich nicht. Und ich lese nochmal die ersten beiden Verse aus Jesaja 60, die Verse 1 und 2. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wer die Bibel ein bisschen kennt, und auch das Neue Testament, der weiß, dass zur Zeit Jesu man stark mit dem Kommen des Messias, des Gesalbten, rechnete. Und da war die Frage, warum rechneten die Menschen damit? Nun, weil sie die Bibel hatten. Und dort ist dem König David gesagt, dass er ein Nachkommen haben wird, dessen Thron für immer bestätigt sein wird. König David war als König gesalbt worden zum König. Und später kommt dieses Wort andeutungsweise zumindest immer wieder in der Bibel im Alten Testament vor, dass es diesen Gesalbten geben wird. Das Wort Gesalbter wurde dabei nicht so häufig genannt. Aber besonders beim Propheten Jesaja wird relativ viel über das Kommen des Erlösers gesagt, in verschiedensten Weisen. Es wird eigentlich beim Propheten Jesaja das gesamte Leben Jesu, so wie wir es aus dem Neuen Testament kennen, prophetisch angekündigt. Angefangen von seiner Geburt durch die Jungfrau Maria, weiter dann durch sein Aufwachsen in Galiläa. Da fällt sogar das Wort der Heiden Galiläa und die Straße am Meer. Das sind Einzelheiten, denen wir heute gar nicht nachgehen können, aber die ungeheuer viel über Jesus aussagen. Dann wird natürlich sein Leiden angekündigt als der Gottesknecht. Das Wort Gottesknecht, das steht da eigentlich öfter als so ein Wort, was auf Gesalbter hindeutet. Und dann Jesaja 53, sein stellvertretendes Sterben und sein Auferstehen. Aber im gesamten Buch Jesaja wird schon aufs Ende geschaut. Und es wird deutlich gemacht, dass am Ende dieser Messias, dieser Retter, großes Licht in die Welt bringen wird. Und dass besonders Israel am Ende noch eine bedeutende Rolle hat. Die Bibelkundigen in der damaligen Zeit sahen das alles so in einem, ich sag mal, Abwasch, in einem ein Ereignis, so dass sie davon ausgingen, wenn der Messias kommt, dann wird er das Kind einer Jungfrau sein, er wird wirken und als Retter, er wird es nicht einfach haben, aber wird dann zum Schluss doch als Sieger davonkommen, und es wird ein gewaltiges Friedensreich auf der ganzen Welt sein. So war die Überzeugung der Zeitgenossen Jesu. Aber sie hätten das schon vorher sehen müssen. Sie hätten sehen müssen, dass da immer wieder vom Ende der Zeiten die Rede ist. Am Ende, in Jesaja 2, wird schon gesagt, da wird der Berg, wo das Haus des Herrn steht, höher sein als alle Berge auf Erden. Da wird es keinen Krieg mehr geben, da wird es eigentlich nur noch Gutes auf dieser Welt geben. Und wenn wir an Jesus glauben und jetzt sehen, wie sich alles entwickelt hat, da sehen wir, der Herr Jesus kommt zweimal. Einmal ist er gekommen vor 2000 Jahren. Jedes Jahr Weihnachten denken wir besonders an sein Kommen. Und die Adventszeit ist ja auch stark geprägt von den Liedern, die über das damalige Kommen Jesu reden. Aber wir wissen, und das wird sogar im Glaubensbekenntnis immer wieder ausgesprochen, er ist jetzt zur Rechten Gottes. Er hat alles in der Hand und er wird wiederkommen am Ende der Zeiten. Nun, diese Aufforderung, mache dich auf und werde Licht. Dann hast du eine Zukunft. Woran kann man das sehen? Advent, unsere Zeit, sollte uns immer wieder gegenwärtig sein. Advent heißt Ankunft. Wir erwarteten die Ankunft Jesu. Und wir haben immer noch was zu erwarten. Im Blick auf sein Kommen damals als Kind, da wissen wir ja, wie alles war. Aber wir wissen, das nächste wesentliche Ereignis wird für die Leute Jesu, wird die Entrückung sein. Es wird also einen Punkt geben, wo die, die an Jesus glauben, von der Erde weggenommen werden. Und man kann sich das ganz praktisch vorstellen, so wie bei Jesu Himmelfahrt es gewesen ist. So wird es dann mit allen Gläubigen sein, die noch auf der Erde sind. Natürlich hat es jetzt 2000 Jahre Christen gegeben und sie alle sind durch den Tod abgerufen worden. Und auch heute werden Menschen und auch Gotteskinder durch den Tod abgerufen. Das ist der normale Weg bis zu diesem Tag. Es gibt eine Zukunft für alle Jesusleute und das Große, auf was wir zukommen, ist die Entrückung zur Zeit der letzten Posaune. Die Zeit reicht nicht, darauf einzugehen, was die Posaunen im Einzelnen bedeuten. Posaunen waren Alarmzeichen. Und in der Offenbarung wird von 7 Posaunen geredet, die jedes Mal den Menschen klar machen sollen, wir kommen diesen Tag entgegen. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, vor 200 Jahren oder zu Luthers Zeiten, da rechnete man ständig auch damit, dass Jesus wiederkommen wird. Damals waren die Zeichen, die wir heute sehen, überhaupt noch nicht erfüllt. Aber man rechnete damit, vielleicht haben wir was übersehen, vielleicht kommt daher doch noch etwas eher. Man rechnete damit. Heute wird kaum davon ausgegangen. Obwohl wir gerade jetzt in einer Epoche sind, die natürlich von Jesus angekündigt ist. Pestilenz, das ist das Wort für Seuchen. Und eine solche Seuche, wie wir heute weltweit haben, zum selben Zeitpunkt, hat es auf der Welt auch noch nie gegeben. Jetzt könnte jemand sagen, was redest du da? Im Mittelalter gab es die Pest und die Pest hat ein Drittel aller aus Mitteleuropa weggerafft. Das stimmt. Aber im Laufe von 200 Jahren. Und es war einmal in Europa, es war einmal in der Türkei, es war einmal in China, es ist übrigens aus der Mongolei wahrscheinlich im Mittelalter so durch alle möglichen Auswanderungswellen in die ganze Welt dann zum Schluss gekommen. Aber heute zum selben Augenblick überall auf der Welt eine Seuche und die Folgen dieser Seuche, die es da gibt, die Angst, die Einschränkungen und so weiter, auch alles weltweit und gleichzeitig ein Auseinanderdriften auch der Gläubigen. So hat es Jesus ja angekündigt. Wenn das alles geschieht, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist ein seltsames und schwieriges Ereignis. Nun, aber darauf warten wir nicht, sondern da muss man einfach durch. Wir warten auf den Punkt, wo Jesus seine Gemeinde wegnimmt. Aber er nimmt sie erst weg, wenn das Schlimmste hier vorbei ist. Zur Zeit der letzten Posaune. So schreibt Paulus im 1. Korinther 15, Vers 52. Und dann geht es auf eine herrliche Zukunft zu. Die Ewigkeit beim Herrn in einer besseren Welt. Und wer sich damit beschäftigen will, der sollte sich mal die letzten beiden Kapitel der Offenbarung ansehen, wo dort näher beschrieben wird, wie das im Einzelnen alles sein wird. Advent bedeutet auch eine Zukunft für Israel. Jesaja war ja ein Jude, der damals nur zu Juden redete. Der konnte sich gar nicht vorstellen als Mensch, dass andere das mal hören oder lesen, was er gesagt hat. Auch dieses Israel hat eine Zukunft. Und vieles hat sich schon erfüllt. Hesekiel 37, da wird die Auferstehung Israels genannt. Israel war ja tot. Es war verstreut in alle Winkel der Welt. Es existierte noch wie so ein Leichnam. Geistlich keine Ausstrahlung, es war da nichts. Das ist nicht irgendwie antisemitischer Gedanke, sondern das steht bei Hesekiel 37. Hesekiel sah ein Totenfeld, überall die Knochen von Umgekommenen, die dort lagen. Aber dann wird bei Hesekiel gesagt, Gott lässt seinen Geist darüber gehen und dann kommen die Gebeine wieder zusammen und dann zieht sich Fleisch und Sehnen über die Gebeine und dann stehen sie auf und es ist ein starkes Volk wieder da. Auferstehung. Das hat sich schon ereignet und zwar zu unseren Lebzeiten. Ein ganz wichtiges Zeichen im Blick darauf, wie weit es mit der Welt gekommen ist. Gott wendet sich Israel wieder zu. Sacharja 12, Vers 10. Dann kommt die Bekehrung Israels. Auch wenn sie jetzt schon wieder als Volk leben und vieles Gute auch zustande gebracht haben und viel Segnungen Gottes in ihrem Land erleben, wird sich doch das ganze Volk noch bekehren. Sowas hat die Welt auch noch nie gesehen. Deutschland wird sich nie bekehren. Einzelne Deutsche, ja, natürlich. Aber das Volk hier wird sich nie bekehren. Und man sieht ja auch, wie sie immer weiter wegrücken. Denn Deutschland hat keine Verheißung. Auch Frankreich nicht, auch Russland nicht, auch Spanien nicht. Aber ein Volk hat die Verheißung, dass es sich bekehrt. Alle, die dann, wenn es soweit ist, leben aus Israel, die werden den sehen, Sacharja 12, Vers 10, den sie durchstochen haben. Und der Herr wird ausgießen den Geist der Buße und des Gebets über sie. Und sie werden weinen, wie man weint um ein einziges Kind. Da wird die Bekehrung dieses Volkes genannt. Israel hat eine Zukunft, die Zukunft seiner Bekehrung und die Rettung von allen Feinden. Denn kein Volk der Welt ist so befeindet worden wie dieses Volk Israel in der Geschichte von Feinden umgeben ist. Und wenn sie sich dann bekehrt haben und wenn dann ihre Feinde zerschlagen und vernichtet sind, dann wird es ein Friedensreich auf der Erde geben. Man hat das manchmal das tausendjährige Friedensreich genannt. Auch gerade bei Jesaja wird darüber viel gesagt. Das ist eigentlich das, worauf man zu Jesu Zeiten gewartet hat. Man hat noch nicht geahnt, dass das noch nicht so weit ist. Deswegen hatten die Israeliten damals Jesus nicht als Messias angenommen. Die Verheißungen waren aber da. Und sie werden sich erfüllen, wenn Israel sich bekehrt hat. Jesaja 2, der Berg, wo das Haus des Herrn steht, wird höher sein als alle anderen Berge. Das heißt, es wird wieder einen Tempel geben. Es wird Israel der Mittelpunkt sein. Und die Menschen aus der ganzen Welt, die nicht mehr vom Teufel beeinflusst werden können, wie sie es jetzt können, die wird es hinziehen nach Jerusalem. Und sie werden dort das Wort Gottes hören und dadurch gestärkt. Und das Wort wird von den Juden zu den Völkern kommen. Ich sage es mal so, die Deutschen, die an Jesus glauben, die werden entrückt. Und zurückbleiben zwei Sorten. Die, die in der Armee des Antichristen dienen, die werden umkommen in Armageddon. Und die normale Bevölkerung, das ist ja doch die Mehrheit, aber die ist ja genauso blind und tot fürs Evangelium. Wenn aber der Teufel weggenommen sein wird von der Welt, dann werden sie Sehnsucht nach Gott haben. Und dann fragen sie sich, wer kann uns darüber informieren? Und dann gibt es nur die Juden, die sich bekehrt haben zu Jesus. Und dann wird im Alten Testament angekündigt, an einen Juden werden sich 10 Heiden hängen, um von ihm das Evangelium zu hören. Der das weiß, Es wird auch äußerlich in der Natur alles zurechtkommen. Ein Löwe wird beim Schaf weiden und beide werden sie Stroh fressen. Es wird keiner mehr lernen, Krieg zu führen. Was im Augenblick wieder an Kriegsbedrohung da ist. Wenn nicht die Nachrichten voller Corona wären, da würde man ja nur noch hören von den Auseinandersetzungen zwischen den Russen, den Belarussen und der NATO. Die NATO, das große Friedenspotenzial, das alle Linken bisher bekämpft haben und das sie jetzt für die große Demokratie halten. Die NATO steht gegen die gefährlichen Russen, gegen die gefährlichen Weißrussen und was nicht alles. Nun, ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, wer die Kriegshetzer sind und wer da was im Kopf hat. Aber wenn die letzte Epoche anbricht, da wird nie mehr vom Krieg die Rede sein. So im Gegenteil, die Schwerter werden zu Pflugscharen geschmiedet werden. Und man wird nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kein Wehrdienst, nichts dergleichen. Mache dich auf und werde Licht. Das ist ein, denn dein Licht kommt. Der Herr kommt, mit ihm kommt das Licht in die Welt. Es kommt für die Gemeinde und es kommt für Israel. Und es kommt in dem letzten Abschnitt, in diesem tausendjährigen Friedensreich, noch einmal für die ganze Welt. Und dort wird Israel der Mittelpunkt sein. Aber die prophetischen Aussagen haben nicht nur diesen Blick für die Zukunft. Gottes Wort hat auch immer eine seelsorgerliche Ausrichtung für die, die es hören. Und da habe ich drei Gedanken einmal zusammengefasst. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Das heißt, werde zu dem, was du eigentlich bist. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du bereits Licht der Welt. Werde, was du bist. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Weil Jesus kommt, sollen wir ihm ähnlicher werden in diesem Leben. Ich habe hier zwei Bilder nebeneinander gebracht. Da ist einmal die Raupe. So wie die Raupe, so sieht der Mensch aus. Und viele von diesen Raupenzügen haben auch wir noch an uns. Schuld, Fähigkeit, in Sünde zu fallen, mit Gedanken, mit Worten und auch mit Taten. Aber der Herr ruft uns persönlich auf, mach dich auf und werde doch das, wozu du berufen bist. Drei Gedanken dazu. Dieses Bibelwort gibt einen klaren Blick über unsere Welt. Zweitens, es ist ein Glück für die Welt. Gott findet sich mit dem Dunkel hier nicht ab. Und ein drittes, ein Geschenk an die Welt, ein göttliches Licht macht dann auch Menschen zum Licht, hilft dann auch dazu, dass wir das werden, wozu der Herr uns eigentlich berufen hat. Der erste Gedanke, ein Wort der Wahrheit an unsere Welt, das steht hier dahinter. Es gibt immer wieder die Meinung, man sollte nicht das Böse so erwähnen, was um uns herum geschieht. Nun gut, das muss man nicht. Dann wird man aber keine Antwort finden auf die Fragen, die die Menschen beschäftigen. Ich habe einmal gepredigt über die Wirklichkeit des Teufels und dann sagte mir jemand, macht den Teufel doch zu groß, wenn man so von ihm redet, dass er so da ist. Nun, es gab einen atheistischen Philosophen in Polen, Leszek Kolikowski. Der hat einmal gesagt, ein Christentum ohne das Wissen um einen real existierenden Teufel kann keine Antworten auf die Fragen der Menschen geben. Und er hatte damals vor Augen, der kann keine Antwort auf Auschwitz geben. Der kann keine Antwort auf die Verbrechen an Alten und an Kindern geben. Der kann keine Antwort darauf geben, warum alle immer wieder ins Selbe reinkommen. Es ist eine Welt der Dunkelheit. Und das wird auch in diesem hoffnungslosen, hoffnungsvollen Wort hier erwähnt. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Finsternis bedeckt die Erde. Das ist zu beobachten um uns herum. Und wir sollten nicht naiv sein. Man muss sich dieser Wahrheit stellen, ansonsten können wir die Fragen der Menschen nicht beantworten. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Geistliche und geistige Verblendung. Das ist einmal die geistliche und geistige Verblendung. Die Zahl von Christen, die ist ja bekannt. Nominell sind über 2 Milliarden Menschen Christen. Wie viel davon wirklich im lebendigen Glauben stehen, das ist nochmal dahingestellt. Aber trotzdem sind fast 5 Milliarden irgendwelchen Irrtümern angefallen. Ich habe hier so ein paar Beispiele, dass diese Religion, die einen großen Teil Asiens beeinflusst, der Hinduismus und die damit verbundenen buddhistischen Lehren, das sind diese Religionen, die es schon gab zur Zeit des Alten Testamentes. Sie gleichen am ehesten den Religionen der Babylonier, der Assyrer oder auch der damaligen Nachbarn Israels. Menschen glauben, dass sie schon mal gelebt haben und dann wieder als Tiere oder als Pflanzen auf die Welt kommen. Es ist finster. Sie wissen nichts von der Wirklichkeit, wie Gott alles gemacht hat. Aber auch im Islam, das Bild zeigt die Kaaba. Die Kaaba ist der heilige Stein, den sie da in Mekka verehren. Dann gibt es einige Völker, so Animisten, die alles Mögliche glauben, die an Geister und Ähnliches glauben, die Zauberei betreiben und Gegenzauber. Und dann die große Schar von fast 20% der Weltbevölkerung, die glauben, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott und damit auch noch ihre Propaganda machen. Folgen dieser Dunkelheit, die die Erde bedeckt, die sind dann die Sachen, die wir Menschen ausbaden müssen. Kriege, Verbrechen. Und das ist ja eigentlich das Interessante. So gut wie jeder Mensch hat einen Fernseher oder was Vergleichbares. Man kann ja jetzt mittlerweile mit dem Telefon schon Fernsehen gucken. Jeder hat irgend sowas. Und ein Großteil des Programmes, Verbrechen. Vor Jahren gab es noch so Brüder, die zählten mal in der Woche, wie viele Tote so in den Krimis da so in bestimmten Sendern zu sehen sind. Das macht kaum noch jemand. Das ist ein massenhaftes Töten und hinterhältiges Töten. Aber das ist nicht das Schlimmste. Die bluten ja gar nicht. Das ist ja Ketchup oder sowas Ähnliches, was dort verwendet wird. Aber die anderen gucken sich das an und amüsieren sich. Wir amüsieren uns darüber, über die Boshaftigkeit, die es hier und da gibt. Und manchmal wird es ja auch deutlich, was da alles läuft und ist. Schreckliche Dinge um uns herum. Dann die Vereinsamung, die große Zahl von Menschen, die Hand an sich legen, auch in unserer Zeit. Man hat jetzt gerade gehört, durch diese Corona-Maßnahmen, die alle so gewesen sind, wie stark die Schwermut um sich gegriffen hat, aufgrund der Einschränkungen, die Einzelne haben. Und das bis in die Kinder hinein. Es gibt Kinderärzte, die gehen jetzt davon aus, dass das eine traumatisierte Generation werden wird, die 2 Jahre ständig auch stark isoliert sind und immer wieder unter Angst stehen. Aber dann geht's weiter mit diesen Dingen, Bürgerkriege und Kriege. Vielleicht erinnern sich einige, ich habe da erwähnt von der Schwester aus Äthiopien, die abgeschoben werden sollte, weil dort ja ein Friedensnobelpreisträger jetzt regiert. Und dieser Friedensnobelpreisträger hat wieder einen der schlimmsten Bürgerkriege, wo er auf einer Seite im Augenblick steht. Es sind schlimme Dinge, die teilweise durch den Islam, aber da Äthiopien ist weitgehend christlich, auch durch sogenannte Christen, die meinen, in der Politik anderen Schädel einschlagen zu müssen. Oder sowas wie eben dort im Weißrussland ist. Man hat ja nur die Informationen aus den Medien, aber es scheint ja doch teilweise auch schwierige Sachen dort zu sein. David stellt mal die Frage, warum toben die Heiden? Mit Heiden sind die Völker der Welt gemeint. Warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich? Die Könige, das heißt die Politiker der Erde, lehnen sich auf und die Herren ratschlagen miteinander wider den Herrn. Da steht das Wort, was für Gott steht. Sie ratschlagen gegen Gott und seinen Gesalbten. Das Wort Gesalbter heißt Messias. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Sie ratschlagen und was sagen sie? Lasst uns zerreißen die Bande Gottes. Damit sind letztlich die Gebote und die Ordnungen, die Gott den Menschen gegeben hat. Die wollen wir nicht. Wir wollen selbst bestimmen. In dem neuen Koalitionsvertrag, der jetzt geschlossen worden ist, das festgelegt, dass in Kürze in Deutschland offiziell für Abtreibungen geworben werden darf. Und dass Abtreibungsärzte damit vorgehen können und sagen können, mit welchen Methoden und wie wunderbar das ist, so eine Abtreibung und so weiter. Das ist festgelegt, das ist beschlossen und das wird sicherlich dann auch so kommen. Sie sagen, ja, wer steht denn dem im Wege? Lasst uns die Seile Gottes, diese Stricke, die uns unfrei machen, wegwerfen, und damit wir tun können, was wir wollen. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Gott lacht über diese Gottlosigkeit. Wie töricht sind die Menschen. In anderen Zeiten, das ist mir in den letzten Monaten so groß geworden, hat man Buße getan, wenn Probleme über die Menschen gingen. Heute wird nur nach weltlichen Hilfen gesucht, ist das eine, und es wird nichts von eigener Schuld geredet, nichts mit Buße, das ist den Menschen total fremd. Träume der Menschen zerplatzen, wie Seifenblasen. Irgendwo haben sie immer gehofft, dass sie etwas Gutes machen könnten. Ein goldener Schlüssel für eine bessere Welt. Eine Welt ohne Krieg, eine Welt ohne Atomwaffen und so weiter, was da so als Zeichen alles angegeben sind. Aber all die Hoffnungen platzen. Es wird vieles einfach anders, als die Menschen sich vorgenommen hatten. Das ist das, was hier Jesaja deutlich sagt. Siehe, mach die Augen auf, versperrt die Augen nicht vor der Wirklichkeit. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Nur das ist nicht der Inhalt dieses Wortes insgesamt, sondern es ist ein großes Glück für die Welt. Gott findet sich mit diesem Dunkel nicht ab. Im Neuen Testament, da hat Jesus sich einmal vorgestellt mit den Worten, ich bin das Licht der Welt. Mag sein, dass die Völker und dass die Erde im Dunkeln liegt, aber wir haben einen Herrn, der sich als Licht klar macht. Licht heißt nicht nur, dass er zeigt, wie alles aussieht. Nein, Licht ist ja auch die Grundlage, leben zu können. Ohne Licht gibt es keine Photosynthese und ohne Photosynthese kann so gut wie nichts wachsen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, er ist ja von Gott gekommen. Gott findet sich mit dem Dunkel nicht ab. Und nun wird durch den Propheten gesagt, dein Licht kommt. Auf was gehen wir zu? Auf noch größere Dunkelheit? Ich kann es nicht beurteilen, ob sowas noch kommen wird, aber letztlich, unser Licht wird kommen. Gott kommt als das Licht. Jesus ist vor 2000 Jahren als Licht in die Welt gekommen. Und wer ihn angenommen hat, der ist nicht in der Finsternis geblieben. Aber er wird wiederkommen als das Licht, was dann nur noch Licht auf der Welt ist. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Die Herrlichkeit, da ist in der lateinischen Sprache ein Wort doxa. Das bedeutet so viel wie herrlicher geht's nicht. Die große Herrlichkeit Gottes geht auf über ihn und seine Herrlichkeit scheint über dir. Die zieht nicht nur drüber, wie mal so eine Regenwolke über ein Gebiet zieht, sondern die bleibt. Das war natürlich zuerst den Juden gemeint, zu denen Gott durch Jesaja redete. Aber das gilt auch für uns. Gott findet sich mit dem Dunkel nicht ab. Wir brauchen nicht zu denken, das hat das letzte Wort. Das Licht kommt. Gott hat die Menschen nicht vergessen. Sein Licht kommt. Und die Herrlichkeit geht auf, auch wenn es punktuell noch dunkel ist. Die Herrlichkeit geht auf, so wie die Sonne aufgeht. Und die Herrlichkeit bleibt über ihn. Ein Stückchen wird das schon im Leben der einzelnen Gläubigen sichtbar. Wir waren Weiland Finsternis, schreibt Paulus. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wir waren Finsternis, aber das Licht Gottes ist doch in unser Herz gekommen. Die Herrlichkeit des Herrn ging auf über uns. Wir durften das erkennen und annehmen. Und sie bleibt bei uns. Es gibt manchmal so Stunden, da fühlt man sich dem Herrn gar nicht so nah. Ich hatte in Neustadt vor kurzem einen Vortrag gehört in der Stadtmission. Da hat ein Lehrer von Liebenzelber die Frage gesprochen, wird's denn reichen für die Ewigkeit? Wird's reichen fürs Himmelreich? Und da hat er so interessant von der Schrift her uns vor Augen gemalt, wenn ich bei dem Herrn bin, dann reicht's. Nicht, weil ich so viel für ihn getan habe, sondern weil er so viel getan hat. Nicht wir haben uns plötzlich von der Dunkelheit zum Licht verzaubert oder verwandelt, sondern der Herr selbst ist mit seinem Licht gekommen. Jesus gibt ein Selbstzeugnis von sich. Ich habe das Wort ja schon mal erwähnt, aber hier wird es noch in anderen Zusammenhang genannt. Johannes 9, Vers 5, dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus damals auf der Erde war, da war er das Licht der Welt. Und die ihn gefunden haben und angenommen haben, die sind gesegnet worden. Manche Kranke sind geheilt worden, manche Verzagte sind getröstet worden, Sünder haben Vergebung erlebt. Aber der Herr Jesus ist zwar zur Himmelfahrt, zur Rechten Gottes gegangen, aber er hat auch gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, er ist bei uns und wir brauchen nicht in das Dunkel von Depressionen und Nöten herabzusinken. Und selbst wenn so krankhafte Depressionen, sowas gibt es ja auch, auf einen reinprasseln würden, so brauchten wir nicht in der Dunkelheit zu bleiben. So ist der Herr in solchen dunklen Stunden uns ganz besonders nahe. Im Alten Testament, da wird das einmal auch so ausgesprochen, dass er bei denen ist, die ein verängstigtes und zerschlagenes Gemüt haben. Es ist um uns dunkel und es ist in der Welt dunkel. Aber wir setzen unsere Hoffnung nicht auf die Welt, sondern wir blicken auf ihn. Und da wir auf ihn blicken können, dürfen wir wissen, das Licht ist bei uns. Und dieses Licht erleuchtet. In Johannes 1, Vers 9, das, Jesus, war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es gibt keinen, in dem das Licht Gottes nicht eine große Veränderung bewirken kann. Jetzt. Jetzt habe ich wieder etwas hier durcheinander gebracht. Ja. Gottes Geschenk an die Welt, das göttliche Licht macht auch Menschen zum Licht. In Johannes 12, da sagt Jesus, glaubt an das Licht, dieweil ihr es habt, auf das ihr des Lichtes Kinder seid. In der Welt ist es dunkel, aber Gott hat die Welt nicht aufgegeben. Durch Jesus ist das Licht in die Welt gekommen. Und nun wird uns gesagt, glaubt an dieses Licht. Und wenn wir an dieses Licht glauben, dann wirkt sich das auf uns aus. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Aber in der Bergpredigt, ziemlich am Anfang, in Kapitel 5 schon, da sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Wer ihn angenommen hat, in wessen Herz das Licht gekommen ist, der wird auch zum Licht. Ich habe hier so ein Bild von so einem bärtigen Mann. Meine Frau ermahnt mich so immer wieder mal, meinen Bart zu stutzen, sonst sehe ich auch bald aus wie Friedrich Nietzsche. Ich sage, es sehen manche so aus und manchmal stutze ich ihn ja auch dann wieder. Er war auffällig durch seine Barttracht, aber das ist nicht das Entscheidende. Er war ein scharfsinniger, gottloser Denker. Er hat einmal in einem seiner Bücher geschrieben, wenn es Gott gäbe, könnte ich es nicht ertragen, nicht selber Gott zu sein. Im Blick auf die Christen hat er seine Meinung gehabt. Sein Vater, den er allerdings nur als ganz kleines Kind erlebt hat, der Vater ist früh gestorben, war Pfarrer, aber seine Mutter und seine Schwester waren gläubige Leute. Er hat einen schlechten Eindruck von ihnen gehabt, vielleicht weil er selber ein schlechter Mensch war, vielleicht aber auch, weil da Dinge waren, die ihm wirklich stören konnten. Die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das sagt er. Nun, ein Atheist und Gottloser hat uns nicht vorzuschreiben, wie wir aussehen sollen. Aber sicherlich wäre es hilfreich für den einen oder den anderen, wenn man auch an seinem Angesicht etwas von dem Glück sehen könnte, das er im Herrn hat. Gott ruft deshalb die zu seinem Volk gehören auf. Mach dich auf und werde Licht. Der Herr ist in unser Herz eingezogen. Und das sollte sich auch nach außen auswirken. Ich war ja hier im Ort nicht bei den Bibeltagen, aber ich habe das jeden Abend verfolgt. Und es war mir ein interessantes Bild, wie der Bruder Horlack das beschrieben hat, was geschieht bei einem Menschen, der gläubig geworden ist. Er ist in Christus. Er ist total von Christus umgeben. Und wenn Gott auf ihn schaut, dann sieht er im Grunde jemand Heiliges, weil er umgeben ist vom heiligen Gott. Ich habe das Bild auch schon oft benutzt, aber was er dann gesagt hat, das habe ich noch nie so gesagt. Irgendwo habe ich es natürlich gewusst, aber es war mir erst durch die Bibeltage so groß geworden. Wir sind umgeben von diesem Heiligen, aber dort, wo wir gläubig werden, ist auch in uns etwas von den Heiligen. Es ist alles neu geworden, heißt es im Neuen Testament. Aber dieses Neue, was in uns ist, dem sollen wir Raum geben, damit wir noch mehr von diesem Licht, von dieser Güte, von dieser Liebe Gottes geprägt werden. Und deswegen ist hier so diese Aufforderung, räumt Gott Platz ein in euren Leben, mache dich auf und werde Licht. Wie viele ihn aufgenommen haben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. In der griechischen Sprache bedeutet das Wort Kinder, was hier steht, Söhne. Nun hat Gott ja nur einen Sohn und der heißt Jesus. Und wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir Brüder und Schwestern Christi. Und wenn wir das erlebt haben, dann können wir wirklich etwas von diesem Licht in unserem Leben widerspiegeln. Nicht, weil wir so fromm sind oder so gut sind menschlich, sondern so ähnlich wie der Mond. Ich habe da so ein kleines Bild. Der Mond scheint am Himmel und spiegelt sich wieder in einem Fluss, in einem See. So ist das, wenn die Liebe Gottes, wenn das Licht Gottes in unser Leben kommt, dann scheint er auf der Herr Jesus auf uns, der das Licht der Welt ist. Und dann können wir etwas Licht werden. Nicht mit Anstrengung uns rausziehen aus den Problemen, in denen wir sind. Nein, ihm Raum lassen, damit wir ein Stück zu diesem Licht hinkommen. Und Christen haben immer wieder etwas ausgestrahlt von diesem Licht, die der Herr benutzen konnte, die wurden Lichtträger. Christen brachten viel Licht in die Welt. Wissen Sie, was kaum jemanden so bewusst ist? Wer hat die Sklaverei in der Welt abgeschafft? Waren es Atheisten? Waren es Moslems? Waren es Hindus? Nein, es waren Christen. Und besonders Christen, die sich direkt am Wort Gottes orientiert haben. Die Christen sind es, die die Sklaverei aus der Welt weggebracht haben. Natürlich gibt es auch boshafte Christen und dumme Christen und alles Mögliche, die das nicht unterstützt haben. Aber die Christen waren es, die es aus der Welt gebracht haben. Sie haben die Sklavenbefreiung gebracht. Sie waren es, die Leute getröstet haben. Ich habe da unten so ein Bild von Mathilde Frede. Sie ist durch die Gefangenenlager auch in Sibirien in der Zarenzeit gezogen und hat mit den dortigen Gefangenen geredet und gebetet. Aber so viele andere barmherzige Werke, sie sind fast alle auf der Wurzel des Christentums entstanden. Sträflingshilfe, Hilfe für Versager, für Süchtige, ja, das Evangelium hat immer wieder Licht gebracht. Ich habe da unten zwei Bilder, einmal Mathilde Friede, den sie die Engel, den Engel der Gefangenen genannt haben, weil sie so als eine ältere Frau so viel Strapazen auf sich genommen hat. Ich bin ja auch in Russland gewesen. Ich bin auch schon mit der Transsibirischen Eisenbahn ein Stückchen gefahren. Aber die muss das sehen, wie sie sich durchschlagen konnte durch die eisigen Weiden da von Sibirien mit Kutscher und mit Ähnlichen da und von einem Straflager zum anderen. Und auch in anderen Ländern, in Nordeuropa, überall Leute, die man abgeschrieben hat. Es kam Licht durch sie. Und dann habe ich dieses Bild von diesem katholischen Pater, der im KZ für einen anderen verhungert ist. Da hat er erleben müssen, dass jemand geflüchtet ist von den KZ-Häftlingen. Und daraufhin entschieden die SS-Leute, jeder Zehnte wird hier erschossen. Und dann war einer, der war ein Familienvater, und der schrie, meine Familie wartet doch auf mich, ihr könnt mich doch nicht töten. Und da ist er, Pater Kolbe hieß er, vorgetreten und an seiner Stelle in den Hungerbunker gegangen. Das heißt, in einem Bunker, wo er nichts zu essen bekam, wo er nichts zu trinken bekam, aber er ist für einen anderen dahingegangen. Es wurde dann später so berichtet, in diesem Bunker waren immer welche, die so zum Tode verurteilt waren. Und die Menschen fluchten und schimpften, was man ihnen zugemutet hatte. Und jetzt, wo der dort war, hat er immer wieder, solange er noch sprechen konnte, den Leuten Trost zugesprochen. Er hat ihnen zugesprochen, dass irgendwo Gott auch in ihrer Nähe ist. Und es war nichts von Fluchen mehr. Die Leute gingen friedlich, grausam, aber trotzdem aus dieser Welt weg. Und wir werden jetzt auch aufgerufen. Nun sind wir nicht in solcher Lage wie die Mathilde Friede, die so ein Einflussgebiet in den Gefängnissen hatte. Oder wir sind glücklicherweise nicht in so einer schrecklichen Lage wie der Pater Kolbe. Wir sind auch keine Politiker wie die christlichen Politiker, die einst die Sklaverei beseitigt haben, zumindest in allem, was vom Evangelium irgendwo beeinflusst war. Aber irgendwo haben auch wir Möglichkeit, Licht zu sein, mit denen wir in Verbindung stehen. Bei denen, die uns lieben und die an uns Interesse haben, aber auch bei denen, die uns vielleicht verachten und hassen. Die Frage ist, wo sind wir in der Lage, Trost einen anderen weiterzugeben, Beistand und einen Hinweis auf das Licht zu geben? Katholischer Priester hat einmal den Satz gesagt: Auf der Welt ist es finster, leuchten müssen wir, du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Dieser Mann, diesen Satz von ihm hat man später aufgegriffen in einem Lied, was lange als Kinderlied sehr bekannt war. In der Welt ist dunkel, heißt da, leuchten müssen wir, du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Aber dann kommt so eine Aussage: Ach, wir können leuchten von uns selber nicht. Ob wir's gleich versuchten, gibt's doch gar kein Licht. Jesus, unsere Sonne, du nur kannst allein, dring mit deinen Strahlen tief ins Herz hinein. Dann in Jesu Glanze können leuchten wir, du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Mache dich auf und werde Licht. Wir können Licht werden dadurch, dass Jesus in uns wirkt, dass wir ihn Raum lassen bei uns. Alles, was er angekündigt hat, hat sich erfüllt. Und es wird auf der ganzen Welt noch einmal Licht sein. Aber auch im Leben von uns und von Menschen, mit denen wir zu tun haben, kann es Licht werden. Wir müssen uns für das Licht Gottes öffnen. Und wenn wir uns dafür mehr öffnen, wird es mehr Licht auch in unserer Umgebung geben. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Wer aufstehen kann, darf das tun. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du uns Menschen in dieser dunklen Welt nicht vergessen hast. Und du kennst jeden von uns und du siehst, wo wir in Sorgen sind, wo wir belastet sind, wo wir Schwierigkeiten sehen. wo vielleicht der eine oder andere schon selbst so depressiv am Boden liegt. Hab Dank, dass wir dir nicht gleichgültig sind, sondern dass du uns lieb hast. Hab Dank, Herr Jesus, dass du das Licht der Welt geworden bist und dass du als Licht der Welt in unser Leben getreten bist. Und wenn der Prophet das hier so sagt, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt, dann wollen wir diese Aufforderung auch hören. Dann wollen wir dich, der du kommst und der du jetzt da bist, noch mehr Herr unseres Lebens sein lassen, damit auch unsere Umgebung etwas von deinem Licht merkt. Unsere Verwandten, unsere Bekannten, unsere Arbeitskollegen, sie müssen doch merken, dass wir deine Kinder sind, dass es bei uns hell ist. Hab Dank dafür, dass du hilfst, dass wir solches Licht ausstrahlen können. Und Herr, es bewegt uns noch viel. Es wäre viel zu sagen, es wären Namen zu nennen von Kranken, die vielleicht heute ganz verzweifelt sind, von Einsamen, auch aus unserer Gemeinde. Bitte segne einen jeden. Aber alles, was uns noch irgendwo durch die Gedanken geht, wir wollen es deinen Vater bringen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte Platz und wir singen noch zwei Lieder von dem Lied »Die Nacht ist vorgedrungen«. Zwei Verse von diesem Lied. Und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Nehmt Platz, wir hören noch auf ein Nachspiel. Martin, vielen Dank, dass du da auch noch eingesprungen bist. Wir haben ja wieder einen Ausfall durch Krankheit, auch den Technikern. Und ich verabschiede mich schon von denen an den Telefonen und an den Computern. Wünsche auch euch einen gesegneten Tag.